Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
So, ich soll anfangen. Das hier ist die Motivklingel und zwar Folge 55, was ungefähr zu der Anzahl der Usos passt, die ich heute Mittag getrunken habe. Das ist nämlich eine Schnapszahl. Und ich bin hier nicht alleine und ich bin auch nicht da, wo ich sonst bin. Und zwar bin ich, wo bin ich denn, Lothar?
Ja, du bist genau da, wo du bei der letzten Folge auch warst. In Berlin im DSC-Fachlabor.
Ja, wie ein Wunder. Ich nehme immer nur auf, wenn ich im DSC-Fachlabor sitze. Das letzte Mal war es im September. Heute ist Workshop-Tag und zwar absolut analog in Berlin. Du hattest keine Uso.
Ich hatte nur eine Uso. Absolut analog für alle in Berlin. So haben wir den getauft.
Genau. Das heißt, das wäre jetzt eigentlich mal eine kleine Chance, erstmal die Workshop-Teilnehmer vorzustellen.
Ja.
Magst du mal durchreichen?
Mag ich mal. Also ich bin kein Workshop-Teilnehmer, sondern ich bin einer der Mitverantwortlichen hier. Ich bin der Chris und hier gibt es den
Klaas aus Berlin.
Den Sebastian aus Berlin.
Heiko aus Berlin.
Christian aus Dortmund.
Ariane aus Dortmund.
Ja, der Lothar ist, darfst du trotzdem mal sagen, wer du bist, ne?
Ne, ich bin der Lothar, bin hier für das Fachlabor verantwortlich und komme aus Falkensee.
Und?
Und ich bin Jonas, dein Sohn und wenn alle keine Zeit haben, dann muss ich aufpassen.
Genau, du bist der Wachmann hier sozusagen.
Der Wachhund aus Falkensee.
Genau. Ja.
Gut, okay. Fangen wir mit der Hausaufgabe an oder reden wir erstmal über einen Workshop?
Ich finde ein paar Worte über diesen Workshop finde ich spannend, vor allem, wo jetzt ja auch alle fast alle ein Erfolgserlebnis hatten. Ne? Wir haben ja jetzt heute farbig fotografiert und entwickelt und wir haben mein Laptop, kannst du ruhig auch auf die Seite legen, solange ich drauf sitze, ist okay. Wir haben hier um die Ecke so ein paar ganz fotogene Ecken, also zum Beispiel diesen aerodynamischen Park, bei dem wir auch letztes Mal waren, wo so alte Luftfahrtforschungsgebäude rumstehen, so ein Motorenprüfstand und ein Windkanal und ein Trudelturm.
Und die Möpse von die Möpse vom Atlashof.
Ja, wie auch immer man die nennen mag. Die werden jetzt leider umbaut. Das finde ich schade. Das sind diese großen Betonkugeln, die ich letztes Mal fotografiert habe. Und dann haben wir nochmal schwarz-weiß fotografiert und auch alle selber entwickelt. Und hier sind dann doch drei von den Teilnehmern dabei, die das noch nie gemacht haben. Wie war denn das jetzt so als erste Erfahrung?
Einfach.
Ja, ist es nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt?
Nö, ich habe es ja jahrelang einfach nur deshalb nicht gemacht, weil ich da Angst vielleicht nicht. Also weil ich habe mir vorgestellt, dass das so kompliziert ist.
Ja.
Und das war's nicht.
Ich meine, man muss natürlich schon zugeben, auf so einem Workshop ist ein bisschen, geht's ein bisschen turbulent so, wenn alle gleichzeitig irgendwie entwickeln und fixieren wollen. Aber wenn du dir das jetzt vorstellst, das mal zu Hause in der Küche irgendwie zu machen?
Na, ich würde es im Bad machen, aber das, mache ich auf jeden Fall, denke ich. Klar.
Ja, also man braucht auch nicht so viel dafür.
Also ich fand es bei ihm vollständig langweilig, ehrlich gesagt, weil normalerweise sieht man beim Einspulen beim ersten Mal immer sehr interessante Gesichtsausdrücke. Und er hatte nicht nur die größte Dose von allen, nämlich diese große Patterson, die ich ihm geliehen habe, wo eigentlich fünf Kleinbildfilme reinpassen und er hat nur einen drin entwickelt. Aber das lief völlig unspektakulär. Schwupp, schwupp war das Ding drin und fertig. Also ich hatte nicht mal Zeit, das iPhone zu zücken.
Eigentlich will man als Workshop-Leiter so ein bisschen Schweißperlen auf den Stirn sehen. So, um Gottes Willen. Christian, wie war denn das für dich jetzt mit dem Film reinmachen?
Ja, ich habe ein Foto, was du gemacht hast, mit einem wunderbaren Dunkelsackgesicht drauf. Und ich habe mir das eben schon angeguckt. Ja, ich habe viel Spaß dabei gehabt. Es war klasse. Und ich glaube, ich war vorher irgendwie ein bisschen nervöser, als ich das hinterher dargestellt hat. Also es ist alles halb so wild.
Ja, das ist auch beim ersten Mal funktioniert das und dann beim zweiten oder dritten Mal, wir machen das ja morgen wieder, da kommt vielleicht mal der erste Film, wo man ein bisschen feuchte Finger hat und dann klebt der, weil das ist ja Gelatine und dann pappt das dann, geht das nicht rein und machen den ein bisschen Angst, ne?
Ja, mir geht das ja in der Vergangenheit so, inzwischen bin ich ja abgebrüht, aber ich hatte es immer so, wenn du zugeschaut hast, ne? Ich konnte vorher 6 Filme problemlos eingespult haben. Beim 7. kommt Chris um die Ecke, setzt sich dazu und prompt kam es, geht nicht.
Ich habe dann immer nur geguckt.
Ja, inzwischen ist mir ja auch egal, aber ich sag nur, wie es früher war. Aber ja.
Gut,
gegen schweißfeuchte Hände übrigens gebe ich ja immer gerne zum Besten, dass ich ja Silikatütchen sammle. Und die, besonders die...
Aus den Handtaschen und Schuhen und so.
Was für Schuhe, was für Handtaschen, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Auf jeden Fall, die auch gerne bei Kameras und so mit in den Schachteln sind, ne? Diese das großen sind
so Trocknungstütchen.
Genau, und wenn man davon nur genug in seinem Dunkelsack sammelt, dann bleibt er auch trocken, wenn man schweißige Hände hat. Mhm. Ist nur immer schlecht, wenn man die mit in die Dose tut, beim Entwickeln stören die dann. Also... Ordnung im Sack ist durchaus angemessen. Ja,
ist tatsächlich. Haltet Ordnung in eurem Sack, das ist ganz wichtig. Und zählt die Teile, die in der... Das ist wie bei einer Operation im OP-Saal. Man zählt ja vorher und hinterher auch die Scheren und Zangen und so. Ne? Das sollte man im Dunkelsack einfach hinterher auch wissen, wie viel Zangen und Scheren und Silikatütchen und leere Filmdöschen da drin waren, dass man die irgendwie alle wiederfindet. Ich hab auch schon mal irgendwie so tatsächlich irgendwelchen Abfall von irgendeinem Filmschnipsel mitentwickelt. Passiert halt.
Also extrem wichtig, Ordnung zu halten. Ich habe relativ lange nach dieser Mittelsäule von der Dose gesucht, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass die da drin war. Und das hat, nachdem das Einfädeln geklappt hat, schon ein bisschen zur Nervosität bei mir gesorgt. Weil ich habe gedacht, was machst du jetzt, wenn das Ding doch nicht in dem Sack drin ist? Sie hat sich letzten Endes wieder eingefunden und es hat alles gut funktioniert, ja.
Also, Chris, du hast eine schöne Geschichte zu fehlenden Mittelsäulen, ne?
Ach so, ja. Also für alle, also das wird jetzt ein klein bisschen zur Analogfolge, aber ich finde es ganz spannend, weil nee, wenn man...
Wir blamieren Chris-Folge.
Ja, nee, das ist okay. Also ich habe in den frühen Entwicklungstagen der Marquardt International Pinhole hatte ich mal so eine Reihe Testfilme und die habe ich damals noch entwickelt in einer normalen, so einer Patterson-Dose, ohne so eine spezielle 4x5 Zoll Führung, sondern einfach so mit dieser Taco-Methode. Man nimmt da diese Filmsheets und nimmt ein Gummi und macht da quasi so Tacos draus und schmeißt die dann in die Dose rein und macht die zu und entwickelt. Und es funktioniert prima. Und ich habe halt mich beim ersten Gang gewundert, dass alle vier Filmsheets so ganz komische, helle Stellen hatten. So seltsame Stellen. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, ich habe vergessen, die Mittelsäule reinzutun.
Beim zweiten Mal hat es das auch noch.
Ja.
Und beim dritten fiel es dann auf.
Irgendwann dieses, ach du, ach nee. Also solltet ihr mal was versuchen in dieser Richtung, vergesst nicht, diese Mittelsäule reinzutun, weil sonst habt ihr Licht in der Dose und da gehört keins rein.
Aber zu den schönsten Fauxpas dieser Art könnte man eigentlich eine Webseite aufsetzen. Also ich habe da, glaube ich, auch schon so das ein oder andere. Also ich glaube, jeden Fehler, den man machen kann, habe ich wenigstens einmal
gemacht. Also man kann auch, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe schon die Horrorgeschichten gehört, so beim Abschneiden des Filmes in dem Dunkelsack aus Versehen ein Loch in den Dunkelsack zu schneiden und ja.
Ja, Klaas hatte was. Der hat mal Filme.
Klaas?
Der erste Film, den ich mal wieder entwickelt hatte, habe ich erst fixiert, meinst du das? Ja. Dann schön nachentwickelt.
Und ja, da geht dann halt nichts
mehr. Richtig schön blanker Film und irgendwas war da doch falsch. Da war der Film falsch oder der Entwickler war, den ich neu gekauft hatte, war kaputt. Ja. Keine Ahnung.
Also Reihenfolge einhalten hilft.
Genau, man sollte die Behältnisse nicht verwechseln, die man da in der richtigen Reihenfolge reinkippt.
Ja, ne? Also shit happens, ne?
Genau.
Ja.
Gut, also so viel zum Workshop. Dann können wir eigentlich zu dem Thema, zu dem ich Hausaufgaben aufgegeben habe, mal kommen. Die Frage ist ja, heute haben wir zuerst schwarz-weiß, nein, wir haben zuerst Farbe entwickelt. Und der nächste Film, der jetzt noch da hängt und noch nicht ausbelichtet ist, ist in schwarz-weiß fotografiert worden. Und die Hausaufgabe an die Teilnehmer war, sollen wir doch mal so ein bisschen aufschreiben, was ihnen so zum Thema Bildgestaltung bei schwarz-weiß einfällt.
Moment, du gibst vor dem Workshop Hausaufgaben an Teilnehmer.
Ja, wohl wissend, dass die nie einer macht, aber das ist, ich versuche es zumindest mal.
Ja. Klaas hat ja schon mal was aufgeschrieben. Wie willst du das handhaben hier? Also was war die Frage?
Ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich im Kopf. Was fällt dir zum Thema Bildgestaltung schwarz-weiß ein? Mhm. Schreib 5 Stichworte auf. Mhm. Und dann, wenn du dann losgehst und mit den 5 Stichworten im Kopf, wie arbeitest du dann faktisch? Gibt es Aspekte, die wichtiger sind, als du gedacht hast? Oder fallen dir noch andere Sachen ein, während du dann wirklich schwarz-weiß fotografierst?
Also Hände hoch. Wer hat denn tatsächlich 5 Stichworte aufgeschrieben? 1, 2, 3. Na, immerhin, ja. Ne? Ist doch gut.
Das war fast 50% Ausbeute.
Wir werden jetzt keine Namen nennen, wer es nicht gemacht hat. Ne?
Notfalls habe ich ja noch hier mir einen Schmierzettel gemacht. Ne?
Ach, du hast auch, ne?
Ja, ja, genau.
Du
ich mache ja meine eigenen Hausaufgaben. Das ist.
Ich habe es auch nicht gemacht.
Nee, war klar.
Okay. Ja, wie machen wir es? Mal durchgehen? Und
einfach mal durchgehen. Fangen wir doch mit dem Klaas mal an.
Ja, Klaas. Wo du eh gerade.
Also erstmal, der Klaas ist ein bisschen abgelenkt von diesem schönen Holzkasten, ist, glaube ich, das falsche Wort dafür.
Vogelhäuschen haben, hat doch auch schon mal jemand gesagt.
Die da vorne im Regal steht, nämlich die MIP. Die holen wir gleich raus, nach der Wer die Hausaufgabe gut gelöst hat, der darf mal streicheln.
Genau. Ja, wir haben zwei Stück davon hier.
Okay, also, werden verlost.
Nein. Nee, nicht wirklich. Aber ich will morgen noch damit fotografieren.
Das ist gut, das will ich sehen. Ich komme morgen wieder.
Also deine Ideen zum Thema schwarz-weiße Komposition.
Genau. Fand ich jetzt ein paar Punkte schwierig, weil sich das in einigen Punkten nicht von der Farbe unterscheidet. Mhm. Wie zum Beispiel, welchen Bildausschnitt nehme ich, wo stehe ich, also welche Position habe ich zu meinem Objekt, Subjekt, wie auch immer. Mhm. Dann sowas, was aber im Schwarz-Weiß mehr rauskommt, meiner Meinung nach, ist, wenn ich so Linien oder Formen auf dem Bild betrachte oder die im Bild habe, wenn die mit, und das ist, finde ich, der Hauptpunkt bei Schwarz-Weiß, das Licht oder das Dunkel, das Hell und das Dunkel.
Es ist letztendlich das Einzige, was du hast, genau, im schwarz-weißen Bild. Ne?
Ja.
Da gibt es ja nichts anderes.
Richtig, und deswegen hatte ich so ein bisschen ein Problem, 5 Punkte aufzuschreiben, weil einmal hell-dunkel ist der Unterschied. Das heißt, ich muss gucken, dass mein Objekt, wenn ich es betont haben will, hell ist, oder genau andersrum, ich will es halt dunkel haben, wenn der Rest hell ist.
Also, wenn ich das richtig höre, ist der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen Subjekt und dem, was drumherum ist, wenn die sich gut unterscheiden. Das heißt, wenn das Subjekt, genau, hell ist und der Hintergrund dunkel, ja, ist, oder wenn das Subjekt dunkel ist und der Hintergrund hell ist, dann hast du da sowas, was knallt.
Genau, da, ja, stolpert dann das Auge drüber, sag ich mal, was halt jetzt zum Beispiel im Farbfilm, wenn ich eine rote, knallrote Jacke anhabe auf dem Sportplatz, dann stolper ich halt über dieses Rot, was jetzt im Schwarz-Weiß so sehr einheitsgrau aussehen würde. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Farben sind dann hell oder dunkel auf meinem Schwarz-Weiß-Film, die ich draußen sehe.
Mhm. Das heißt, und da haben wir heute ein bisschen drüber geredet, die verschiedenen Arten von Filmen, die es gibt, die dann teilweise Farben ganz anders in den Helligkeiten darstellen. Mhm. Das heißt, da hilft es dann auch schon so ein bisschen zu wissen, was für eine Charakteristik der Film hat, ob der zum Beispiel rot eher dunkel darstellt oder eher hell darstellt und so.
Ja, ja. Und das fand ich auch sehr gut, also da haben wir heute drüber gesprochen, oder du hast halt erzählt, ihr habt erzählt, weil das nicht so ganz klar ist, was für ein Filmtyp es gibt und dass man wirklich darauf achtet, welcher Filmtyp in welche Farben besser oder weniger gut darstellen oder hell oder dunkel darstellen.
Also da reden wir dann so von diesen Bezeichnungen orthochromatisch, panchromatisch, superpanchromatisch. Da gibt es dann eben verschiedene Ausdehnungen des Wellen, des Spektrumbereiches, den dieser Film sieht oder halt nicht wirklich gut sieht. Ja.
Und das ist zum Beispiel aber auch ein guter Anstoß, dass, denke mal, nicht, dass ich falsch bin, aber dass man heute halt panchromatische Filme hauptsächlich bekommt. Mhm. Auch so ein guter Anstups, mal mit orthochromatischen Filmen, ja, zu spielen.
Absolut. Du wirst dich wundern, was da mit Kontrasten passiert.
Ich hake da mal gerade ein, weil das sind eigentlich ja im Grunde zwei Aspekte, die wir jetzt hier untergebracht haben. Das eine ist der Tonwert, also im Grunde, wie hell ist das Bild, wie hell oder wie dunkel ist das im Gesamten das Bild, was ich habe, und wie stark unterscheiden sich die Tonwerte voneinander, die ich innerhalb des Motivs habe. Weil je nachdem, wie stark die sich voneinander unterscheiden, helfen die mir natürlich, das Bild zu gliedern. Wenn ich ganz viele Flächen nebeneinander habe, die eigentlich mehr oder weniger denselben Tonwert haben, also denselben Grauwert, weil ich vielleicht einen Film habe, der mein Blau und mein Gelb mehr oder weniger auf dasselbe Grau abbildet, dann habe ich da faktisch ein Problem mit der Bildgestaltung, weil es mir schwerer fällt, die Flächen voneinander zu trennen. Wenn ich jetzt, wie du sagst, bewusst damit arbeite, also entweder mit Filtern versuche, das zu trennen, oder wenn ich einen Film auswähle, der das trennt, dann kann ich diese verschiedenen tonwertigen Flächen dazu nutzen, mein Bild zu strukturieren.
Also ich fand es ganz faszinierend, weil ich habe ja dieses eine Beispielbild, was ich auch mal gezeigt habe, von diesen Boule-Kugeln. Das kennt man so, diese Plastik-Boule-Kugeln, die dann in so einer Vierer- oder Achterpackung dann da, so, das sind diese, glaube ich, wassergefüllt oder irgendwie sind die. Sandgefüllt, ja. Und aktuell sind
es Ostereier, oder?
Aktuell sind es Ostereier, genau. Und auf jeden Fall ist das tatsächlich so, da hast du ein rotes, ein gelbes, ein grünes und ein blaues Teil da drin. Und ich habe dann halt ein Foto mit der Digitalknipse, ich glaube im iPhone oder so, gemacht. Und da sieht man halt, dass das Blau ist halt deutlich dunkler als das Gelb. Und wenn das Ganze dann mit so einem orthochromatischen Film angeschaut wird, dann wird halt das Blau und das Gelb quasi gleich hell abgebildet. Und das ist erstaunlich, weil so stellt man sich das nicht vor. Und das kann natürlich einen ganz schön beißen, wenn man das nicht weiß und dann so fotografiert. Ja, cool. Ja, wer hat sich denn noch so Gedanken zu dem Thema gemacht. Na? Hier, ich komme mal darüber. Moment, ich muss mich hier bewegen. Ariane, du hast das auch Hausaufgaben gemacht.
Ich habe auch Hausaufgaben gemacht und ich habe mir überlegt, dass grafische Motive so ein Schwarz-Weiß-Foto schön gliedern können. Also Licht und Schatten, der eine Aspekt und dann möglichst grafische Komponenten im Bild, die helfen auch, so ein Schwarz-Weiß-Foto interessant zu machen.
Oh, Moni nickt vehement.
Ja, ich finde ja grafische Bilder toll, ne? Also ich kriege dann immer zu hören, das sind Moni-Bilder, wenn ich wieder mit solchen um die Ecke komme.
Hat irgendwas mit einem tollen Schatten und eine tolle Form und...
Genau, hat auch den Vorteil, grafische Bilder sind ja meistens ziemlich reduziert. Also deshalb wirken sie ja häufig so grafisch, also dass man so wenige Flächen hat. Und ich finde das immer sehr schön, weil es einem hilft, sich auf ein paar Sachen zu konzentrieren. Also ich finde es bei Schwarz-Weiß sowohl für den Fotografen als auch für den Betrachter so, dass man ja viel deutlicher im Bild werden muss, weil nichts da ist, was irgendwie ablenkt. Keine Farben, die irgendwie hier schreien, sondern man muss eigentlich eine viel deutlichere Bildsprache sprechen. Und je weniger man drin hat im Bild, desto einfacher ist das natürlich.
Also nur noch eine weiße Wand fotografieren.
Ah ja, das ist dann vielleicht nicht mehr so richtig spannend. Man sollte halt auch schauen, dass man neben der Führung des Auges halt auch irgendwas reinbringt, was so ein bisschen Spannungselement bringt. Ja. Aber prinzipiell ist es durchaus nicht verkehrt, erstmal anzufangen, wenn man sich fragt, wie fülle ich jetzt meinen Rahmen, also mit wenig Elementen anzufangen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man das so einigermaßen gut platziert hat, kann man anfangen, die Menge der Elemente im Bildrahmen zu vergrößern. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, also das funktioniert bei Schwarz-Weiß besonders gut und ist da auch einfach, finde ich, als Lerneffekt. Also A, es ist spannend anzugucken, aber es funktioniert auch einfach zum Lernen gut. Und das zeigt auch, warum die meisten Leute am Anfang mit Teleobjektiven besser klarkommen. Als mit Weitwinkel.
Weil weniger Müll im Bild ist, ne?
Genau, weil weniger ist, was man visuell aufräumen muss. Das stimmt, genau. Und das ist für mich immer eine der Hauptfragen. Wie bringe ich Struktur in ein Schwarz-Weiß-Bild? Und das eine ist halt mit den, wo gesagt haben, Tonwerte beherrschen. Wissen, wo welcher, ne? Ist die Fläche nun gleich grau wie die andere oder ist sie dunkler grau? Und das zweite ist halt Reduktion. Also wirklich grafische Elemente.
Mhm. Tja.
Das bringt uns aber noch dazu zu fragen, was wären denn so typische grafische Elemente?
Ah, mag da jemand was sagen? Typische grafische Elemente. Ich spickle jetzt mal nicht auf deinen Spickzettel. Nee. Ariane?
Architektur gibt meiner Meinung nach da immer gute Motive ab. Mhm. Treppen, Geländer.
Windkanäle.
Was? Wiederholungen.
Wiederholungen, sehr schön.
Wiederholungen, ja.
Ja. Was wir heute bei diesem berühmten Windkanal gesehen haben, wie war der Spruch? Wenn du Kurven siehst, schieß wie ein Wahnsinniger. Ne? Genau. Und der hat ja, das ist ja so ein Gebilde.
Also das hängt in der Luft quasi über einem.
Genau, das ist quasi so ein...
So eine große Betonröhre, die um die Ecke geht.
Genau, die um die Ecke gefaltet ist, so könnte man es ausdrucken. Was dazu führt, dass wenn das Licht drauf fällt, man sehr häufig so Kreissegmente hat in unterschiedlichen Tonwerten, spannende Schatten. Wenn man dann da reinsteigt, dann wirklich die unterschiedlichsten Kurven, die sich gegeneinander wölben, die eine dunkel, die nächste liegt in der Sonne und ist hell. Und das sind so Sachen, die einfach unheimlich, wo man schön mit so Flächen, das ist auch so ein grafisches Element und Kurven. Also alles, was irgendwie mit Kurve geht, kann man irgendwo hin zeigen lassen. Das ist immer schön. Auch diese Treppe an dem, wie heißt der, Trudelturm?
Ja.
Genau, die da so um die Kurve geht.
Das große Betonei mit der drum gewundenen Treppe. Also die hat auch Spaß gemacht, oder?
Ja, die hat auch Spaß gemacht.
Ja. So, klasse Geschichte. Ja. Was magst du noch?
Was mir noch einfällt, Licht und Schatten hattest du eben noch erwähnt.
Wer ist du?
Klaas hatte das erwähnt. Texturen sind auch eine schöne Geschichte in Schwarz-Weiß. Bedeutet allerdings natürlich, dass man Licht hat, was ein bisschen dazu passt. Wir hatten heute Morgen super Glück, als wir unterwegs waren. Da hatten wir noch nicht Knallesonne, aber so ein bisschen gemischt. Mal kam die Sonne raus, mal war es halbschattig und die Sonne stand dann noch nicht total steil. Das heißt, so Schotter, Untergründe, wie heißen sie, Verbundsteinplatten oder so Betonoberflächen, die irgendwie geriffelt sind, die werden plötzlich sehr plastisch. Die sind unglaublich dankbar für Schwarz-Weiß. Und wenn ich mich jetzt an das Foto erinnere, was Chris letztes Jahr gemacht hat, von diesen großen Kugeln, die hier liebevoll auch mit weiblichen Körperteilen betitelt werden hier in der Gegend.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, ich bin das nicht, sondern das sind die Adlershofer hier, die das irgendwie so nennen.
Genau, also wir haben es nicht erfunden, aber die werden halt liebevoll verweiblicht, diese großen Kugeln. Und die haben halt auch so eine starke Betonstruktur und bekommen dadurch was ganz Spannendes zwischen Grau und Schwarz changierend im Schwarz-Weißen.
Mhm.
Also da kann man viel mitmachen. Ich behaupte mal, im Farbbild würden die kaum auffallen, diese Strukturen. Also nicht so stark. Es sei denn, man wäre abgelenkt davon. Sie hätten nicht so eine prominente Rolle auf jeden Fall.
Ja, und jetzt, die sind gerade hier direkt neben dem DSC-Fotolabor und jetzt ist gerade Baustelle und da soll irgendwie so ein Geschäftskomplex drumherum gebaut werden und finde ich so ein bisschen schade. Die standen nämlich letztes Jahr so ganz frei in der Landschaft. Da war so ein großer Parkplatz und da waren quasi keine Autos und da konnte man die richtig toll fotografieren. Und ja, jetzt sind die, ist ein Gerüst drum und bin mal gespannt, wie das hinterher aussieht, ob die sich da gut einfügen. Weggemacht werden sie nicht, die stehen nämlich unter Denkmalschutz.
Und bei der Baustelle drumherum war auch gerade ganz lustig, ich habe mich probiert, auf die Baustelle zu kommen, wurde ich nicht draufgelassen, dann habe ich durch den Zaun fotografiert und wurde dann direkt von zwei Bauarbeitern angemacht, was ich denn da Fotos mache, ob ich von der Bauaufsicht wäre oder sonst was. Ja, klar, und es war halt für die schwer zu verstehen, dass ich einfach nur Fotos mache, weil es Spaß macht.
Ja, ich meine, für manche Leute ist das halt schwierig zu verstehen, genauso wie es für mich schwierig ist zu verstehen, dass irgendjemand, keine Ahnung, Kronkorken sammelt oder so. Ne? Kann auch cool sein, vielleicht. Ja. Oder, oh, du schaust mich gerade so an, du sammelst Kronkorken? Nein.
Nee. Gut, ich hätte jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber frag mal in die Runde noch irgendjemand, dem was zu Schwarz-Weiß noch einfällt, was er noch loswerden will. Christian, du hattest auch Hausaufgaben gemacht, ne? Ich habe auch
Hausaufgaben. Ja, viele von den Punkten sind schon genannt worden. Ich habe mir zusätzlich im Vorfeld überlegt, weil ich vorher noch gar nicht so viel Schwarz-Weiß fotografiert habe, was funktioniert denn womöglich gut? Und ich habe noch dazu genommen Gesichter, weil Gesichter in Bildern natürlich immer irgendwie das Auge anziehen und ein gutes Motiv abgeben, selbst wenn die anderen Gegebenheiten nicht so glücklich sind. Also sprich, dass das Licht gerade gut steht, dass man da interessante Pickel womöglich entdeckt oder ähnliches. Und das andere, was ich mir noch überlegt habe, ist, dass man vielleicht ganz gut Sachen einfach im Dunkeln verschwinden lassen kann. Also dass man bewusst ein Bild irgendwie aufnimmt und einen Teil dann unterbelichtet, dass dann so ein Übergang eben in so einen dunklen Bildbereich stattfindet, wo der Betrachter sich fragen würde, was passiert denn da jetzt eigentlich? Das, denke ich, funktioniert in Schwarz-Weiß wahrscheinlich noch besser als in Farbe. Ich habe es leider nicht realisieren können, weil ich mit einer Leihkamera gearbeitet habe und mit der im manuellen Modus nicht so gut klargekommen bin.
Ja, aber bei dem, was das Thema im Dunkeln absaufen angeht, kriegen wir möglicherweise gleich noch ein schönes Beispiel. Ich finde das super, weil ich mag das auch total gerne. Das ist auch ein Grund, warum ich Filme immer so, ja, fast schon ständig pushe, weil ich das so toll finde, wenn die dunklen Bereiche langsam zulaufen, weil das so geheimnisvoll ist, wenn man nicht immer alles sehen kann, was da drin passiert. Und Sebastian, der wartet hier noch ganz ungeduldig. Der hat nämlich noch einen Film in der Suppe stehen.
Stehen,
genau. Also das ist so ein Film, der macht eigentlich gar nichts. Der ruht sich 90 Minuten lang im Entwickler aus.
Und was passiert dann?
Wir haben ihm, auf das jetzt alle aufjaulen, wir haben ihm einen Fomapan 100 gegeben und haben ihn beauftragt, ihn mit ISO 800 zu belichten. Und was dann typischerweise passiert, auch der Fomapan ist jetzt ein Film, der nicht unbedingt von allen zum Pushen so geliebt wird, der wird sehr, sehr kontrastreich werden. Also der wird, wie man so im Fachjargon sagt, aufsteilen. Und zwar wie blöd. Und eine Standentwicklung hat nun die Eigenschaft, die Zeichnung in den Schatten ein kleines bisschen besser zu bewahren, als das normalerweise bei Push-Entwicklung wäre. Und sie wird ihn möglicherweise auch nicht ganz so mit Kornklümpchen versehen. Das heißt, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ergebnis am Ende ist, wie viel Dunkelheit wir da tatsächlich generiert haben.
Also ist ein bisschen ein Experiment, aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, weil die Erfahrung hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass solche Entwicklungen ein ziemlich hohes Potenzial haben, dann ganz gut zu funktionieren.
Ja, bei mir haben sie das Potenzial, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich was entwickle, dann ist das so ein bisschen mein Default und hat bisher zu ganz erstaunlichen Ergebnissen zum Teil geführt.
Standentwicklung in Rodinal, was habt ihr für eine Verdünnung genommen?
1:100.
1:100, 90 Minuten in diesem Fall, alle 30 Minuten mal kurz bewegen.
Genau, und dazwischen beruhigt vergessen. Und jetzt sind wir eigentlich über die 90 Minuten schon drüber. Das kann uns aber eigentlich relativ egal sein, weil das bisschen Entwickler, was wir in das Wasser gegossen haben, ist jetzt sowieso verbraucht. Das heißt, da passiert jetzt eh nicht mehr viel.
Tja. Gut, dann.
Ich würde mal sagen, das Thema Schwarz-Weiß haben wir einigermaßen ausführlich behandelt.
Ich darf zwischendrin noch mal ganz kurz ein ganz herzliches Danke an den Lothar sagen und an das Digital Service Center hier in Adlershof, dass wir hier, genau, mach mal kurz Lärm, dass er uns hier zum zweiten Mal aufgenommen hat und uns hier quasi seine Bude verwüsten lässt und hinter den Kulissen einfach mal gucken lässt, was hier alles geht in so einem Fotolabor, von der Digitalisierung von irgendwelchen Sachen über die großen Entwicklungsmaschinen, über die Ausbelichter, über ach, was weiß ich alles, und dass wir das ja auch alles benutzen dürfen und ja, mal testen dürfen.
Vor allen Dingen eine nie versiegende Quelle von Fachwissen zum Thema Entwicklung. Ganz besonders, wo man ja normalerweise als, ich sag mal in Anführungszeichen Amateur, nicht so oft reinschnuppert, Farbentwicklung. Mhm. Also Dönekins erzählen ist nicht, weil Lothar weiß aber ganz genau, wie es eigentlich ist. Genau,
dann hebt er den Finger und sagt, nee, Moment, das ist ein bisschen anders, ich erkläre das euch mal. Ne?
Das muss manchmal sein.
Ja, das ist
muss manchmal super, sein. Nee, es ist cool.
Großartig. Und wir haben noch einen Veranstaltungstipp.
Wer hatte den denn? Der Christian hatte einen. Moment, dann komm mal zum Mikro.
Ja, ich möchte auf eine Veranstaltung hinweisen, die hat letztes Jahr schon mal stattgefunden. Das ist ein sogenannter Foto-Speed-Marathon. Der fand letztes Jahr in Essen statt, auf der Zeche Zollverein, und der findet dieses Jahr an der Uni Bochum statt. Ich nenne mal den Termin, bevor ich das nachher vergesse. Das ist der 10. Mai. Um 12.30 Uhr treffen wir uns in einem Restaurant, das heißt Summa Cum Laude. Ich gebe auch gleich nochmal eine Webadresse an, wo man die näheren Informationen nachlesen kann. Wer sich unter dem Thema Speedmarathon nichts vorstellen kann, das funktioniert so, wir losen Aufgaben aus, 6 an der Zahl. Und jeder Teilnehmer hat dann 3 Stunden Zeit, 6 Bilder zu diesen Themen zu machen. Und die Bilder müssen auch in der ausgelosten Reihenfolge hinterher auf der Speicherkarte drauf sein. Das heißt, man muss sich vorher halbwegs gut überlegen, in welcher Reihenfolge man die Bilder machen möchte. Auch wenn es mal mit der Kreativität manchmal hakt, trotzdem irgendwas abgeben, weil man kann hinterher nicht mehr umsortieren oder sagen, das Bild mache ich später. Und das stellt, glaube ich, einen ganz guten Reiz an die eigene Kreativität und macht einfach einen riesigen Spaß. Mhm. Und wer sich dafür anmelden möchte, der geht auf die Webseite Dortmunder Fotografen, Fotografen mit F und ansonsten alles in einem Wort geschrieben, .de.
Und du bist da Mitveranstalter?
Ich habe mich da mit in das, hinter in die Jury reinbegeben, bin da Mitveranstalter und würde mich freuen, wenn wir viele Anmeldungen kriegen.
dortmunderfotografen.de.
Genau.
Ohne Bindestrich, ein Wort.
Ohne Bindestrich, ein Wort.
Alles klar, super. Speedmarathon, klingt spannend.
Kann man vom letzten Jahr irgendwo noch Fotos sehen?
Da gibt es mit Sicherheit eine Flickr-Seite. Ich habe die URL im Moment nicht greifbar. Ich versuche mal zu scrollen, weil ich habe im Moment kein Internet, weil dann piept das ja immer so schön. Ja, ihr geht auf Flickr, also flickr.com/fotos, diesmal mit ph/speedmarathon.
Alles klar, und da finden wir was. Am 10. Mai, nehmt reichlich teil, ihr Dortmunder und Leute, die in der Gegend sind.
Wolltest du jetzt mal das Vogelhäuschen noch aufmachen? Oder?
Wollen wir das jetzt in der Sendung? Ja, das sieht, das sieht halt sieht keiner, keiner, ne? Nee, also wer sich... Wir machen das nach der Sendung, ne? Das, obwohl, ne, so ein Ohr und so. Nee, machen wir nach der Sendung. Aber wer sie sehen möchte, internationalpinhole.com, also internationalpinhole.com, gibt es sie zu bewundern.
Genau so. Und bevor wir jetzt den Film von Sebastian retten gehen und die Aufnahme zumachen und dann irgendwo zur Hopfenkaltschale wechseln, hätte ich gerne noch mal ein bisschen Lärm, dass man auch hört, dass hier jemand war.
Yeah! Ja, funktioniert. Dann vorgestellt haben wir schon alle. Dann
tschüss.
Tschüss. Machen wir so. Klasse. Achtundzwanzig Minuten und 26 Sekunden.
Das hört sich doch keiner an.